Mistral von Maria Borelli. Gelesen von Katja Bürkle. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2. Teil 5.
Der Winter kam, mit seinen schmutzigen Tagen, seinen Nebeln, die den Horizont verengen. Der Winter, der das Bollwerk der heroischen Alpen und den langen Rücken des Mont Lyre in funkelnden Schnee kleidet. In den Eichen, die ihre vertrockneten Blätter nicht abgeworfen haben, raschelt der Wind. Das Elsternest schaukelt in den nackten Bäumen. Im Tal, bei den Wiesen der Grenouillet, hat die doppelte Weide ihren weichen Schopf verloren. Sie reckt nur zwei schwarze, mit schrecklichen Stümpfen besetzte Arme über den fahlen, erstarrten Kadaver des Baches. Nachts bellen die Hunde an den Mündungen der alten Straßen Stunden und Stunden den heulenden Wind an. Februar führte seine niedrigen Wolken spazieren, die die schwangeren Furchen mästen, die struppigen Kronen der Mandelbäume schwellen lassen, die dicken, rötlichen Knospen der Maronen verkleben, die grünen Oliven-, Lorbeer- und Pinienzweige auf Hochglanz polieren. Februar, der die liebestollen Füchse auf der Spur eines läufigen Weibchens in der eisigen Nacht durch Wiesen, Täler und Gehölze scheucht, die Tränen der Rebe unter ihren rosa samtenen Knospen gefrieren lässt, die Ställe wieder öffnet, die man ausputzt und aus denen man mit vollen Kippkarren im beißenden Ammoniakgestank den Mist für die Wiesen holt, der auf den von wärmeren Strahlen beschienenen Feldern die Zusammenkünfte der Elsternbanden ausrichtet und ihre Hochzeiten arrangiert, von Süden den freudigen Strom des Zugwindes bringt, der rauscht und in den Ohren pfeift und wie ein Bach über Haut und Borken rinnt. Der Zugwind, der nach Feuchtigkeit riecht, den Horizont mit Dunst überpudert, die jungen Triebe mit Reif. Der am Morgen jene weißen Schwaden zurücklässt, die für die Augen undurchdringlich sind, jedoch der 9-Uhr-Sonne nicht länger standhalten als ein Spinnennetz. Der Zugwind, der endlich einem feinen Regen weicht, welcher unter seinen trüben Schleiern das neue Leben vorantreibt. Februar, der Honigmandelkuchen und Crepe liebt. Und trotz allen Eises dem mit Kohle bemalten, in Lumpen gehüllten fröhlichen Karneval den Vorrang lässt. Jetzt gehen die Frauen an den Böschungen Ackersalat und die bittere Wegwarte pflücken, mit der sie eine reinigende Frühjahrskur machen. Der März war streng und vernichtete die ersten Blätter, die meinten, sie könnten sich schon in einem warmen Strahl entfalten. Der Mistral weitete den Horizont, färbte das Firmament blau, schärfte die Konturen der Berge, die näher wirkten, und deren bildhauerische Details in kristallblauer Luft erstaunlich klar hervortraten. Die kahlen Felsen, die Einkerbungen, die Geröllfelder, auf denen jeder Stein zu erkennen ist, die Steilhänge mit ihren Furchen, ihrem in den Granit gemeißelten und mit schwarzem Schatten gefüllten Faltenwurf. Die Lürkette ist kalt und hart, hart und eisenfarben. Ihr Grat zerschneidet den Himmel. Der raspelnde Wind hat den blauen Schleier fortgerissen. Sie runzelt ihre Steinfalten, sträubt ihre Wirbel, zeigt ihre dürre Ödnis, ihre karge Vegetation, die wie das spärliche Haar einer Alten ist. Die Marie kann nicht mehr schlafen, trotz der großen Schale Lindentee mit Orangenblütenwasser, die die Norin ihr jeden Abend zubereitet. Sie hört es zur vollen und zur halben Stunde schlagen, lauscht den Hähnen, die vom milden Wetter getäuscht die ganze Nacht hindurch krähen, dreht und wendet sich im Bett, ohne die richtige Position zu finden, mal auf den Bauch, mal auf den Rücken, legt das Kissen weg, nimmt es wieder, entzündet, löscht und entzündet erneut die Kerze, setzt sich hin oder stützt sich auf den Ellbogen, um wieder und wieder dieselben Gedanken zu wälzen, die brennen wie Wunden, dieselbe Enttäuschung wiederzukäuen oder dem Wind zuzuhören. Es kommt, man weiß nicht woher, doch nicht von weit. Es klingt nicht zornig. Eher wie eine gewöhnliche Unterhaltung zwischen Leuten, die über dieses und jenes plaudern. Ab und zu scheinen alle durcheinander zu reden. Stille. Niemand hat mehr etwas zu sagen. Plötzlich geht es wieder los. Eine einzelne Stimme oder mehrere auf einmal. Oben auf dem Speicher, verstohlen geöffnete oder geschlossene Türen, Schritte, Getrappel. Man hört geschäftiges Treiben, als würde der Dachboden ausgeräumt. Das Laken bis über die Ohren gezogen, vergräbt sich die Marie im Bett. Rollt sich zusammen, auf die Seite gekauert mit angezogenen Beinen, die Hände unter die Achseln geklemmt. Unmöglich, denkt sie, und wagt dabei nicht, sich zu rühren. Unmöglich, dass der Wind oder die Ratten einen solchen Radau veranstalten. Pfeile zischten vorbei, übers Dach. Die Läden erzitterten. Sie ebenso, als der Wind unten im Schuppen mit Glöckchengeklingel das Zaumzeug von der Wand riss. Die Scheiben bebten. Das Haus wurde wütend angegriffen. Es schien zu schwanken, wie das Elsternest in der Pappel. Es gab kleine Pausen, zwischen denen der Mistral wie ein Stier brüllte, wie der Verdun bei Hochwasser tobte. Er ist der körperlose Feind, den man nicht sieht, der aber zischt wie eine Schlange, die schon recht große junge Mandeln erfrieren lässt, die Kinder reizt, die Menschen in die Häuser sperrt. Sie wird von den Böen hin und her geworfen. Der Strom des Windes spült sie mit sich fort, wie eine von ihrem Ufer gerissene Weide. Es schien ihr, als würden Halunken, verborgen hinter den klappernden Türen, die in dem vom Mond beschienenen Zimmer schwarze Rechtecke bildeten, sich heimlich vereinbarte Laute zu rufen. Psst, 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 psst. Sie fürchtete, dass etwas passieren würde. Wer wusste schon was? Eine alte Mauer, die unter Höllenlärm einstürzt? Ein Brand? Ein Landstreicher? Einer dieser zerlumpten Galgenvögel, die man am Morgen aus den Heuschobern schlüpfen sieht, zusammengesackt auf einem Stein? Hunderte düstere Gedanken trieben sie um, wenn die Windvögel mit einem dumpfen Geräusch, einem tonlosen Röcheln gegen die Mauern ihres Hauses klatschten. Man kann nicht über Gefühle sprechen, wie über das Wetter oder die Mandeln. Costant, hör mir zu. Kannst du nicht die Marie ein bisschen zur Vernunft bringen? Sie hat sich verändert. Sie grübelt. Man sieht, dass sie irgendwas ausbrütet. Redest du mit ihr? Der Costant kneift die Augen zusammen, lässt seine Fingerknöchel knacken. Er denkt, dass es leichter wäre, 20 Sack Korn nach oben zu tragen, als diese Sache anzusprechen, unter vier Augen mit der Marie. Es ist schwierig, über solche Dinge zu reden. Das stimmt, vor allem, weil sie selbst uns nie etwas gesagt hat. Sie verschließt sich. Das ist das Schlimmste. Und wenn stattdessen du mit ihr reden würdest? Der Abendwind schüttelt den Maulbeerbaum. Es ist nicht kalt. Riesig, rund erklimmt der Mond den Hügelrücken, reckt sich, steigt auf. Da, bitte, jetzt steht er am Himmel. Sein Licht rinnt in die Schlucht. Die Nacht ist blau, ihre Blöße ist mit Sternen geschmückt. Vom Wipfel der Akazie fließt die Stimme der Nachtigall. Welch schöner Quell. Der Moisson hat erraten, dass die Marie hinter dem Fenster steht. Er winkt ihr. »Marie! Hey, Marie!« Sie denkt, was will der Onkel wohl von mir? Sie geht zu ihm, abseits der Häuser. »Lässt du dich etwa gehen wie ein toter Ast, der vom Wasser hin und her geworfen wird? Hast du so wenig Mumm? Wie sieht das denn aus?« Eine Fledermaus flattert aus der Scheune auf, ungeschickt, erschrocken, mit jähen Schwüngen. Der Mistral, Teufel auch, reißt nicht alles mit sich fort. Wenn er aufhört zu brüllen, richten sich die Halme, die er niedergedrückt hat, wieder auf. Du weißt es doch besser. Irgendwann wird alles gut. Mit der Zeit kommt man auf andere Gedanken. Jetzt bist du durcheinander. Wenn ein Mann die Gefühle einer Frau erwidert, dann versteht man, dass sie ihn unbedingt haben will, gegen alle Widerstände und Hindernisse. Der Onkel hatte die Marie am Arm gefasst, hatte sie gezwungen, sich neben ihn zu setzen, unter den Feigenbaum, auf den kaputten Steintrog. Sie hielt ihre Tränen nicht mehr zurück. Aber wenn er sie ablehnt, da muss man stolz sein, und hopp, sich ebenfalls abwenden. Eine wie du findet schon was Neues. Du bist auf ein böses Kraut getreten. Du weißt nicht mehr, wo du stehst, noch was du tust. Er fuhr fort. Versetz dich mal in andere. Denk an die, die schlechter dran sind. Du willst dich beschweren? Ich sollte jammern. Ich gehe auf die 80 zu. Glaubst du, das macht Spaß? Ich bin nicht krank, wohl wahr, und mein Körper gehorcht mir noch. Er reckte mühelos seine noch immer geschmeidige Taille. Aber ich kann eines Morgens aufwachen. Gelähmt, halb verblödet und mit lallender Zunge, weil mich der Schlag getroffen hat. Die Alten, die sich nicht mehr bewegen können und monatelang im Bett vor sich hinsiechen, ist das ein Leben? Wenn ich noch mal so alt wäre wie du. Sein Bedauern verhallte wie eine Klage im Wind. Die Marie sagte sich, dass der Onkel recht hatte. Sie selbst rief sich oft mit ganz ähnlichen Worten zur Vernunft. Nur, dass sich diese Sache nicht erledigen lässt, wie das Ausholzen der Mandelbäume. Es kehrt zyklisch wieder. Sie kann nichts dagegen tun. Insgeheim immer wieder an die Liebe zwischen ihr und Olivier zu denken. Genau wie die Pflanze nicht anders kann, als zu wachsen, sich zum Licht zu strecken. Wie das Efeu nicht anders kann, als sich an die Eiche zu klammern. Einmal im Monat könnte sie vor Freude platzen. Es kommt ihr vor, als wäre es wieder wie zuvor. Die Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind, erscheinen ihr bedeutungslos. Ist dieser Moment dann vorbei, fällt sie erneut zurück. Entmutigt. Mit einer langen Schleppe schwarzer Gedanken, die ihr folgen wie ein Schwarm Todesvögel. Das Schlimmste ist, dass sie sich in dem, was sie innerlich aushöhlt, gefällt. Und selbst wenn es ein Fluch wäre oder sie auf ein böses Kraut getreten wäre, sie begreift das Leben nur so. Allein für die Befriedigung existieren, eine möglichst reiche Ernte in die Scheune einzufahren, schmutzige Scheine zu zählen, sich auszurechnen, wie viel der letzte Kaninchenwurf einbringen wird, ist das denn ein Leben? Sie begreift nur die zügellose Liebe. Wie der Wind, der in die Eiche fährt, die unter ihm zittert und singt. Oder wie ein Wildwasser der Ass, in das sie nackt eintaucht und das ihr den Atem verschlägt, an ihren Brüsten zerrt, aber ihre Haut zum Prickeln und ihr Blut zum Kochen bringt. Also, fragt sie sich, sind die beiden aus Valsol nun eigentlich verheiratet oder nicht? Doch das spielt keine Rolle. Sie pfeift auf ihre Hochzeit. Sie allein ist die Braut. Olivier legt sich zu ihr ins Bett. Jede Nacht drückt er sie an sich. Sie kennt den Geschmack seiner glühenden Lippen und labt sich daran. Blanker Himmel, ein heller Wind tönt. In den Schluchten und abgelegenen Gehölzen grollt und donnert er. An diesem Morgen machten sie das große Bett und zogen das Laken über der Matratze straff. Sie sprachen nicht miteinander. Mit einer müden Geste reichte die Marie die Decken weiter, die hinter ihr über zwei aneinandergerückten Stühlen hingen. Das Licht fiel auf ihr Gesicht. Ihr Herz war schwer wie ein Stein. Die Norin sah, wie sich die schönen Augen plötzlich verdüsterten, gleich dem Lavendelhang, wenn ein Gewitter aufzieht. Ein Ausdruck, der ihr durch und durch ging. Mit einem Satz war sie bei ihrer Kleinen, als hätte sie geschrien. Die schrak auf, griff rasch nach einem Kissen. Die Mutter hielt sie in ihren Armen und drückte sie stumm an sich. Sie tranken ihre vermengten, salzigen Tränen. Nicht immer ist der Schlaf ein warmes Bad, in dem man sich vom Schmutz seiner Erschöpfung und Sorgen reinigt. Es gibt den schlechten Schlaf, der erschöpft, Geist und Körper verunreinigt, der einem Abgrund gleicht, in den man stürzt und von dem man verzweifelt und schweißgebadet wieder ausgespuckt wird. Der Morgen ist schön. Ein Bienenschwarm rauscht als fröhlicher Wildbach heran, mit übermütigem Brausen. Die Luft vibriert, das Summen erfüllt den Raum. Die Wolke wogt vor dem Fenster, schattiert die Mauer gegenüber. Die Musik verklingt. Unter dem Fenster schleift jemand eine Sense. Der dicke, silbrige Ast eines Nussbaums mit jungen Trieben und Kätzchen streift den steinernen Sims. Zart, von Licht umschmeichelt, wiegen sie sich vor Wonne in der frischen Brise. Frisch ist auch die Schulter des ganz in blau gekleideten Hügels im Hintergrund. Sie dagegen fühlt sich sacht, ohne Stöße, wie ein kraftloses, gefallenes Blatt zurückgedrängt. Weit weg, auf die dem Frühling abgewandte Seite. Etwas stimmte nicht. Aus Gewohnheit fährt sie sich einmal und noch einmal mit der Hand über die Stirn, wie um etwas fortzuwischen. Sie fühlt sich von einer eigentümlichen Krankheit befallen. Zuerst verbirgt sie es. Sie schämt sich, darüber zu sprechen, als würde sie sich nackt zeigen, selbst vor ihrer Mutter. Schließlich tut ihr nichts weh, nur der Kopf ein bisschen. Doch das kommt daher, dass sie nicht genug schläft und immer wieder an dieselben Gedanken stößt, gleich dem Maultier, das sich im dunklen Stall langweilt und mit dem Huf ständig auf dieselbe Stelle stampft. Sie hätte gewünscht, ihre Sorge würde sich auf ein Körperteil richten, würde, wie es manchmal geschieht, eine Schwellung, einen Ausschlag oder Eiter hervorrufen. Das wäre eine gute Ablenkung. Doch zu ihrem Unglück ist ihr Körper vom Kopf bis zu den Zehenspitzen gesund, frisch und strahlend wie ein Quell. Die Nerven setzen ihr zu. Sie fürchtet, dass es gegen eine Krankheit wie die ihre kein Mittel gibt. Gegen alle anderen gibt es ein Kraut. Eines gegen Schmerzen, das man zerstampft und als Umschlag auf die peinigende Stelle legt. Blutreinigende Mittel bei Entzündungen. Pflanzen für die Augen, für die Leber, gegen Schüttelfrost. Wer weiß, ob es nicht an den Wegen oder auf dem Hügel ein Kraut gegen das Herzweh gibt, das einem den Schlaf raubt, einen Faser für Faser vom Leben abtrennt, wie der Wind, der an einem Baum rüttelt und ihn aus der Erde löst. Wer weiß, vielleicht hatte der liebe Gott hierfür ein Kraut ausgesät, das nur niemand kannte. Tagsüber ging es noch einigermaßen, aber in der Nacht, der Gedanke, der ihr das Gehirn zermarterte, war wie einer dieser Vögel, die man manchmal in den zerfallenen Steinhütten findet und deren Köpfe, runde Augen und Krallen an Katzen erinnern. Er hockt da, träge, ganz benommen von der hellen Sonne. Nachts erwacht er, gestärkt und mit einem Blick, stechend wie Nadeln. Man weiß nicht, wo er fliegt. Sein Flug ist wie Watte, geräuschlos. Dann die Schreie erbeuterter Vögel. Der Tod. Genau so fühlte es sich an. Und immer dieser Wind, ein Wind, der kirre macht, bleischwer, betäubt. Der Platz ist wie ausgestorben. Niemand da, nur wenige eilen vorbei. Erbärmlich frierende Hunde, die aussehen wie geprügelt, drücken sich mit eingezogenem Schwanz an den Mauern entlang. Die verrammelten Häuser haben nichts Einladendes. Die Frauen hüllen ihre Köpfe in Schals. Verblichen das Rosa auf den Wangen der steif gefrorenen Mädchen, die nicht an der einsamen Pumpe verweilen. Der Platz? Da geht sie fast gar nicht mehr hin. Sie mag ihre Straße nicht mehr sehen. Keine Katze lässt sich blicken. Wenn jemand einbiegt, so geht sie, scheinbar ohne Eile, ins Haus. Die alten Schuppen mit ihren schwarzen Dächern, ihren verriegelten Türen, den schmalen Luken, wirken mürrisch. Selbst wenn es schön ist, der Himmel klar, ist sie nicht froh. Es ist wie das, was da drüben, hinter dem Hügel von Egin, aufsteigt. Diese kugeligen, fetten, schwarzen Wolken, die sich aufblähen, voranschieben, den ganzen Himmel verschmutzen. Auch sie hatte das Gefühl, dass etwas in ihr anschwoll, etwas, das schwärzer wurde, ihr in die Kehle stieg, als Schluchzer hervorbrach. Ein blendender Mistral. Alle 2 Minuten schlägt der Laden am Dachfenster. Im Schutz der Mauer, im kleinen, sonnigen Hof des Moisson, bibbert der junge Mandelbaum. Fröstelnd hat die Marie das Umschlagtuch über ihre Schultern gelegt und schmiegt sich dicht an den Ofen. Sie kann sich nicht zum Fegen aufraffen. Ab und zu stößt der Wind durch den Türspalt einen Ruf oder einen Seufzer aus, der ganz und gar menschlich klingt. Sie sieht alles von der schlechten Seite. Wenn sie an den Massim denkt, sagt sie sich, dass sie ihn niemals heiraten wird. Was ist denn am Ende schon das Leben einer Frau? Die Cafés, in denen geraucht und Karten gespielt wird, wo man trinkt und den größten Teil des hart verdienten Geldes lässt, wo die Männer sich ewig aufhalten, ist eine seiner Plagen. Die Arbeit der Frauen endet nie. Nichts Undankbareres, als den Haushalt zu besorgen. Was man tut, bleibt unsichtbar. Der Mann lässt seine gute Laune vor der Tür, wenn er nach Hause kommt. Man könnte auch meinen, er hätte Angst, dass ihm das Dach auf den Kopf fällt. Wegen nichts und wieder nichts schreien die Männer. Noch der Beste redet mit seiner Frau im Kommandoton. Mit der Haut des einen müsste man die anderen aufknüpfen. Alles in allem haben die Alten wohl recht, wenn sie sagen, dass das Leben einer Frau nicht viel hergibt. Die Marie seufzt. Sie fühlt die Tränen aufsteigen. Ihre Nerven sind gespannt wie Saiten. Der Westwind breitet strahlende Schäfchen oder Schönwetterwolken über den blanken Himmel. Die Iris betrachten vom Feldrain aus das Korn, das unter einer leichten Brise dahinfließt wie funkelndes Wasser. An manchen kreisrunden Stellen, wo viel Mist war, sind die Halme dichter und höher. Die wolligen Rücken von Widdern, könnte man meinen. Das satte Getreide, die kräftigen Mandelbäume, verleihen der Hochebene das Aussehen eines fruchtbaren Tals. Das Laub färbt sich weit vor den Hügeln blau, vor Himmel triefend, frisch. Zwischen zwei Reihen Lavendel oder Wein blühen die Bohnenranken. Die Luft, die über den Feldweg herbeieilt, schmeckt nach Quellwasser. Sie ist durch den Kerbel gestreift, hat sich am Geißblatt geweidet. Eine aus dem unteren Viertel, die Justine, hat, als sie um Petersiliensamen kam, der Norin ohne Umschweife gesagt: »Ich habe die Marie lange nicht mehr gesehen. Zu sagen, sie hätte sich verändert, wäre untertrieben. Weil du sie immer vor Augen hast, bemerkst du es nicht. Die Kleine macht mir überhaupt keinen guten Eindruck. Du solltest mit ihr zum Arzt gehen.« Im fiebrigen Gewirr ihrer Gedanken war die Norin kurz davor, auf den Gédéon Rougier zu hören, der anzudeuten schien, dass bei der Marie ein Fluch im Spiel sein müsse. Er gab ihr zu verstehen, dass bestimmte Hinweise, geheime Vorzeichen ihn gewarnt hätten und dass man sich so schnell wie möglich entschließen müsse, den Zauber zu bannen. Die Lys neigte auch zu dieser Ansicht. Hieß es nicht, man habe die beiden Neugeborenen im Dorf nur dank des Eingreifens vom Gédéon stillen können, nachdem sie durch eine Verwünschung entwöhnt worden waren? Man muss auch sagen, dass die Norin einen bösen Traum gehabt hatte. Die Lys hatte aus ihrem Regal unter dem Almanach den Schlüssel der Träume genommen, worin sie keine wirklich passende Erklärung gefunden hatten. Der Gédéon wurde zu Rate gezogen. Er ließ sich jedes Detail haarklein erzählen. Es war auf einer Flur, die, glaube ich, uns gehörte. Vielleicht bei Plan de Sorge, aber es ist ziemlich verschwommen. Ich befand mich dort, ganz allein. In der Mitte stand ein schöner Baum. Was für einer. Auch das war nicht zu erkennen. Es war weder eine Eiche noch ein Mandelbaum. Plötzlich erhob sich Wind. Ein Wind, den ich nicht spürte. Ich hörte kein Brunnenrauschen. Aber der Baum bewegte sich. Es wurde böig. Den Baum schüttelte es kräftig, wie jemand, der sich vor Schmerzen windet. Ich dachte, er wird fortgerissen werden. Was war das für ein Wind? Nordwind, da der Baum ganz in der Sonne stand. Plötzlich ist sein dickster, blühender Ast abgebrochen. Ich habe ihn wie einen Sterbenden schreien hören. Mir brach der kalte Schweiß aus. Ich bin aufgewacht und fühlte mich so elend, dass ich den Costant gerufen habe. Der Gédéon hatte sich nichts entgehen lassen. Er dachte nach. Das, sagte er schließlich, ist ein böser Traum. Die Norin vertraute dies gerade ihrem Mann an, als der Moisson kam, den man in alles einweihte. Er sah ihnen nacheinander in die Augen und tippte sich mit dem Finger an die Stirn. Seid ihr jetzt fertig mit eurem Unsinn? Aber dem Mädchen geht es schlechter, als ihr denkt. Sie grübelt schon zu lange. Man muss etwas tun. Es könnte böse enden. Aber was soll man tun? Die Norin weint. Zum Arzt gehen. Vielleicht sagt er, sie braucht eine Luftveränderung. Wenn man sie verheiraten könnte. Sie reden von Massim. Er ist die beste Partie im Dorf. Seine Familie kennt keine Krankheiten. Und noch dazu steht seine Zuneigung für die Marie außer Frage. Die Norin, sonst so stolz auf ihre Sippe, wagt diesmal nicht zu sagen, dass der Massim über den großen Zeh läuft. Wir müssen den Jungen ermutigen, sie zu besuchen. Wir waren immer anständig zu ihm. Die Marie hat ihm nie eine Abfuhr erteilt. Sie wissen, dass er sich oft in der Nähe des Hauses aufhält. Wie nebenbei entwirrt er das Knäuel täglicher Beschäftigungen des Mädchens und trifft sie häufig, scheinbar zufällig. Das könnte böse enden, hatte der Onkel gesagt. Die Norin hat nur noch diese Worte im Kopf, sonst nichts. Sie pochen in ihren Schläfen wie ein entzündeter Fingernagel. Sie wehrt sich mit aller Kraft dagegen. Wie zur Antwort auf eine heimliche Angst sagt sie, unsere Marie würde niemals etwas Schlechtes tun. Der Onkel sieht sie an. Das gute Wetter wird nicht halten, sagt der Cousteau. Die Eule hat gestern Abend geschrien. Die Lys, die eben eintritt, bestätigt. Meine Hühneraugen plagen mich. Und seit 2 Tagen hat der Hahn keine rechte Lust zu krähen. Die Luft ist frisch wie eine Kinderwange. Die Mutterschafe kehren heim, stürzen sich auf die Holzrinne, wo sie immer das grobe Salz bekommen. Die Marie geht ihnen 2 Fäuste voll Hohlen, die sie ihr aus der Hand fressen. Auf dem Stein sitzend hört sie, dass im Haus über sie geredet wird, achtet aber nur mit halbem Ohr auf die Worte, die sie aufschnappt. Es ist wie ein Bach, dessen Rauschen man nicht wahrnimmt, weil es einem gleich ist. Sie begehrt nicht auf. Die sinkende Sonne taucht alles in ihre rosa Glut. Ein rötlicher Strahl hat sich auf ihren abgemagerten Arm gelegt. Er dringt ihr sanft unter die Haut, wohltuend wie Salböl. Im Westen eine hohe blaue Wolkenwand, gleich einem Gebirge mit zerklüfteter Front, Bergspitzen, Felsnadeln, scharfen, unüberwindlichen Graten, ein aufgewühlter Horizont, gesäumt von einer zauberhaften Schneebordüre. Jenseits in leuchtenden Gefilden, die erholsame Frische flüsternden Laubs, die Seligkeit schillerndster Träume, die Glut stürmischer Freuden, unerhörten Glücks. Sie lächelt beim Anblick der schönen Lüge. Sie sieht sich wieder als kleines Mädchen. Dinge von früher, an die sie nicht mehr gedacht hatte, treiben an die Oberfläche. Erinnerungen tauchen auf, frisch und strahlend wie Blumen. Unten am Hang staut sie das Wasser des Bächleins. Ihre Schuhe sind nass und schwer. Ihr ist, als hätte sie die Kinderstimme von Massim im Ohr, der Kleider trug. Seine Beine waren krumm. Oder sie pflückt auf dem Plateau, wenn der Süßklee rot wird, diese großen Pflanzen mit dem Kopf voller kleiner gelber Blüten. Es sind stolze Pflanzen, die da schon hochstehende Korn überragen. Man nennt sie die Maimännlein. Die Kinder lieben sie. Man kann sie leicht ausreißen. Mein Männlein ist größer als deins. Meins ist größer als ich selbst. Ich werde ihm eine Krawatte binden. Ich ziehe mein hübsches rotes Mondkleid an. Er ist mein Spielkamerad. Sie schielen mit ihren Männlein im Arm nach den feinen grünen Mandeln, die sie nicht bekommen, weil sie zu klein sind, um auf den Baum zu klettern. Von diesen köstlichen, leicht säuerlichen Früchten, die zwischen den Milchzähnen knacken, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Drin ist der Kern noch nicht fest geworden. Dann im Sommer, wenn die Tage endlos waren, aßen sie spät. Sie kam nach Hause, ganz zerschlagen vom vielen Herumspringen, schlief am Abendbrottisch ein. Zu der Zeit nannte sie ihren Vater Cousteau. »Marie isst eine Suppe«, sagte der Cousteau, »sie hat keine Stacheln.« »Zwingt man dich etwa zum Essen, wenn du krank bist?« »Bist du krank?« »Ja.« »Was hast du denn?« »Mir ist heiß.« Ihre Mutter zog ihr die Strümpfe aus, trug sie in ihr Bett, wo die Kühle der groben Laken wohltat, wie ein entspannendes Bad. Um sie noch besser zu spüren, breitete sie die Beine aus und zog ihr Hemdchen hoch bis unter die Achseln. »Nur das Laken, Mama. Keine Decke.« Im Nu war sie eingeschlafen. Oder wenn sie versuchte, eine schwarze, glänzende Grille zu fangen, die sich gerade gehäutet hatte, um sie mit einem Salatblatt in den kleinen Drahtkäfig zu sperren. Am Ende des Tages erfreut man sich an dem hellen Silberglöckchenton. Man horcht, aus welcher Malve oder welchem Klee er kommt, nähert sich vorsichtig, aber in der Nähe verstummt er. Eine Sache nach der anderen ging ihr durch den Kopf. Es glitt und glitt vorbei, wie kleine Stängel, Halme, Gräser auf dem Wasser, die nach dem Gewitter im Bach treiben. Die Luft ist ruhig. Aus dem Kornfeld hört man ab und zu, wie aus dem Felsen perlend, den Ruf der Wachtel. Witt, wie witt, witt, wie witt. Sie hebt den Blick wieder. Die blaue Wolkenwand ist weggefegt. Der Abendhimmel frei, zerteilt von horizontalen, goldenen Dunstschwaden. Das sind schöne, friedliche Wolken. Diese Ferne zieht sie an, löst sie von der grausamen Welt. Sie spürt die Erschöpfung des Viehs, das über endlose Straßen trottet, ermattet von Staub und Sonne, bereit, umzusinken. Die liegenden Wolken sprechen ihre eigene Sprache, unhörbar, aber überzeugend. Alles, was aufrecht und prachtvoll ist, die Wand, die der Maurer laut singend errichtet, der Baum, der sich dem Wind entgegenstellt, der stolze Mensch, der kahle Granitschädel des Hügels, alles fällt zu guter Letzt. Die Wand, der Fels, der Baum, der Mensch. Maries Augen weiden sich am Anblick der schönen Wolken, in denen ihre Fantasie strahlende, gefällige Gräber erkennt. Und die Hügel quälen sie sich etwa, empören sie sich, die schönen, welligen Hügel, hingegossen in ihren blauen Schleiern, von den Wogen des Himmels getragen. Zucken sie je mit der Schulter? Bewegen das Becken? Das himmlische Blätterdach wird dunkler und die flachen Felsbänke und der blasse Lavendel, der sich tiefblau färbt wie der Lavandin. Die Sterne sind hinabgestiegen, die Grillen zirpen leiser. Das I des etwas schrillen Kri, Kri vom Tage verwandelt sich in ein U, den schöneren, ruhigeren Nachtgesang. Ru, 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 ru. Es war noch früh an diesem Morgen, 6 Uhr. Vor dem Ofen hackte die Norin trockenes Olivenholz. Die Marie malte Kaffee. Der Kustor, der dem Pferd zu trinken gegeben hatte, kam herein und rieb sich die Hände. Er war starr vor Kälte, die Lippen blau. »Draußen geht ein höllischer Mistral. Heizt schnell den Ofen an. Bläst es?« Zur Antwort pfeift er und schüttelt seine Hand, dass die Finger schnalzen. Die Kleinen sind noch im Bett. Die Vorhänge an den Fenstern tanzen. Die Marie, die an der Mühle kurbelt, hat eisige Finger. Sobald die Norin das Streichholz hineingeworfen hat, bullert der Ofen wie verrückt. »Hoffentlich geht er nicht aus. Bei diesem Wind hat er manchmal zu viel Zug. Der Kaffee wird nicht so bald kochen. Man muss den Ofen die ganze Zeit stopfen, und es wird doch nicht warm. Stopf ihn nicht zu sehr. An Tagen mit so unseligem Wetter wie heute setzt man sein Haus in Brand.« Die Marie stand am Fenster. Sie betrachtete den blank gefegten Himmel. Der Blick ging weit und klar über die Felder. Der Wind verhärmte die Züge der Erde, entblößte ihre runzlige Haut, grub Falten hinein und ließ die steinernen Knochen hervortreten. Nach Norden strebten 2 kleine Wolken, die der Wind eilig zurückscheuchte. Weiß und wattig flohen sie gen Süden, verformten sich, fransten aus. Der Wind pfiff in den Schornstein, wummerte gegen die Türen. Er knurrte nebenan, trampelte oben, wo die Kleinen schliefen, mit zornigen Schritten herum. Man hörte ihn in der Scheune brüllen, im Stall wie ein Hagelschauer. Und man hatte immerzu den Eindruck, es poltere jemand 4 Stufen auf einmal nehmend die Treppe hinauf. Plötzlich schwiegen sie. Man hörte Glocken. Der Kustor bückte sich unter den Kaminsims, wo es herzukommen schien, lauschte. Es klingelte weiter. Er trat hinaus, um zu horchen, ob man nicht Sturm läutete. Bei solchem Wetter musste man damit rechnen. Wieder zurück in der Küche, wo seine Frau und seine Tochter ihn fragend ansahen, schüttelte er den Kopf. Vielleicht hat der Wind es aus einem anderen Dorf herübergeweht. Ein heller, melodischer Ton, der aus dem Loch im Spülstein heraufstieg. Die Norin ging daran horchen. Hier kommt es her. Sie beugten sich darüber. Aus dem Rohr drang eine Symphonie entfernter, reinster Glöckchen. Als die Öffnung mit einem Lumpen verstopft war, verstummte die seltsame Musik. Sie hatten sich wieder dicht an den Ofen gestellt. Aber merkwürdig ist es schon. Der Wind, der mit zusammengepressten Zähnen pfiff, schob unter der Tür eine schneidende Eisklinge hindurch. Die Marie legte einen dicken Sack Holzscheite davor. Es war nicht auszuhalten, als wäre man draußen auf der Straße. Sie hatte sich wieder ans Fenster gestellt, versunken in den Anblick des blanken, von vereinzelten Wolken durchzogenen Himmels, die der Wind in Stücke riss. Sie fühlte sich genau wie diese blendend weißen Flocken, vom Sturm gebeutelt, zerfetzt. Diese leidende Stimme, die schrie, sich überschlug, die ganze klingende Ebene erzittern ließ, das war ihre. Der Orkan riss sie auf seinen mächtigen, tragischen Schwingen mit sich fort. Tränen erstickten sie. Sie musste an sich halten. Mit verzerrten Lippen und bebendem Kinn kam sie zum Tisch, kippte den Milchkaffee hinunter, den die Mutter ihr eingeschenkt hatte, und verbrannte sich dabei. »Willst du kein Brot dazu?«, fragte die Norin, die ganz damit beschäftigt, die Schalen für die Kinder vorzubereiten, nichts bemerkt hatte. Unter dem Waschbecken stand der Gemüsekorb. Die Marie holte ihn hervor. »Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Es ist alles welk. Wir haben kein Grün für die Suppe. Ich laufe eben zur Hütte und hol welches.« »Bei dem Hundewetter?« »Wenn wir das, was da ist, gut auslesen, kommen wir noch einen Tag damit hin. Da brauchst du nicht zur...« Sie geht ohne eine Antwort hinaus. »Marie, zieh dir was an. Nimm das Tuch. Bei diesem Wetter. Marie, du bist verrückt.« Auf dem Plateau ist der Wind noch schlimmer. Er schiebt und stößt sie. Ihr wird davon ganz schwindelig. Seine schweren, harten Wogen verfolgen sie, treffen sie. Sie rennt vor ihm her, das dünne Kleid an die Glieder geklebt. Ihr Schatten am Boden rennt und taumelt. Ihre Haare, die von der Trockenheit ganz gerade sind, peitschen in glatten Strähnen ihre Stirn. Sie zittert, wird immer blasser, während sie läuft, klappert mit den Zähnen. Ihr Gesicht ist das einer anderen. Der Wind beißt ihr in den Nacken. »Ich sehe aus wie eine Verrückte.« Unten umspült der Himmel am Rand der Erde die blauen Göttinnen mit den schönen wiegenden Hüften. Plötzlich wirft sie ihren Korb in ein Feld, schlägt nicht den Weg zur Hütte, sondern den der Font Rouge ein. »Marie, Marie!« Ihr ist, als riefe eine verwehte Stimme nach ihr. Diese Stimme dringt durch den Wind zu ihr wie ein schlingerndes Wrack. Ihr ist, als wäre es ihre Mutter, die sie da ruft. Sie dreht sich um. Sie ist allein auf dem Plateau. Der Wind röchelt heiser in der Gestalt des Himmels. Ein junger Mandelbaum, den der Wind entwurzelt hat, versperrt den Weg. Bedeckt mit schweren Ästen und schon recht großen grünen Mandeln, die Wurzeln feucht und voller Erde in die Luft gereckt. Der Sturm hat ihn der guten Erde entrissen. Er wird keinen Himmel mehr trinken. Keine Blüten, keine goldenen Kerne in der aufgesprungenen Schale mehr tragen. Die Marie klettert über den Stamm, bricht dabei in heftiges Schluchzen aus, rennt schneller. Sie hört in ihren Schläfen, im Brüllen und Wüten des Mistrals, Totenglocken anschwellen. Sie schreit. Dann wird es ihr also so ergehen wie der armen Estelle Aymerique, die mit 24 Jahren an der Liebe starb. Sie erinnert sich, wie sie als kleines Mädchen auf ihrer Beerdigung war. Die Alten, die Kinder, alle weinten. Der Pfarrer stand bleich vor dem mit Blumen geschmückten Sarg. Er war so bewegt, dass er kaum die Gebete sprechen konnte. Die Marie ist ganz schwer vom Wind. Sie geht die Font Rouge hinunter, wo die Luft mit einem Mal mild und angenehm ist. Kein Hauch bewegt die Olivenzweige. Das Geheul der 100 Verdammten und das Zischen der Schlangen sind verstummt. Taubenschwärme kommen und gehen, picken in der warmen Erde unter den Olivenbäumen, geschützt vor dem heftigen Wind. Hier hat sie im vergangenen Winter mit ihrer Mutter geerntet. Die letzten Oliven. Olivier. Ein Nebelschleier senkt sich langsam auf sie hinab, wie ein Leichentuch. Am Wegrand, wo sich Salbeibüschel großflächig ausbreiten, leuchtet blühender Ginster. Nicht dieser Besenginster mit den stinkenden Blüten, der an von Schafen abgefressenen Stellen wächst, sondern der hohe, wunderschöne, duftende Ginster, der prächtige Ginster mit großen Blüten, die wie Altarkerzen strahlen. Sie ist beim Becken der Lys angekommen. Über ihm erheben sich ein würdevoller Lorbeer und ein Rosenstrauch, halb wild, halb veredelt, der eine einzige Blüte ist. Die Marie, die nicht mehr weint, nimmt Hände voll Blütenblätter, hält sie sich unter die Nase, atmet den Duft ein. Dann fallen die Rosen aus ihren erschlafften Fingern. Sie schließt die Augen und gibt sich plötzlich einen Ruck. Eine Wassergarbe schießt empor, hell. Erschreckt flattern die Tauben auf. Ihre glatten Flügel schillern, als sie mit seidigem Rascheln über das Becken fliegen. Oben, auf dem Plateau, das im Licht flimmert, lässt der Wind seine Gärten zischen, peitscht die trauernden Mandelbäume.
Mistral von Maria Borelli. Vollständige Lesung in 5 Folgen mit Katja Bürkle. Regie: Irene Schuck. Technik: Daniela Röder und Tim Höfer. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Der Roman ist im Kanon Verlag erschienen, aus dem Französischen übertragen und mit einem Nachwort von Amélie Thoma. Redaktion: Kirsten Böttcher. Ein Podcast von Bayern 2.
Wenn Ihnen dieses Hörbuch gefallen hat, ist dieses Thema vielleicht auch was für Sie.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.